Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer weiteren Folge unseres MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor ich die anderen zwei Kolleginnen und Kollegen begrüße, möchte ich mich erstmal bei dem einzigen deutschen Salt Lake-Fan entschuldigen und ihm zum Sieg gratulieren. Aber Anne, ich grüße dich.
Schönen guten Tag. Aber ich bin nicht der Resort Lake-Fan.
Vincent.
Hallöchen.
Nein, wir wissen natürlich, oder wir wissen alle, wer gemeint ist. Fühl dich gedrückt. Der Sieg ist tatsächlich mehr oder weniger verdient
der
gewesen.
Der ist verdient.
Aber bevor wir auf die MLS zu sprechen kommen, habe ich tatsächlich zufälligerweise heute wieder ein Trikot an. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, das Trikot. Es ist auf alle Fälle von einem Team, wo ich dich beflocken lassen habe.
Chimichara, Portland.
Unabhängig von dem. Ja. Aus dem es ist. Würde ich jetzt beflocken lassen, kämen eigentlich nur zwei Namen in Frage. Ich möchte jetzt natürlich nicht die Namen nennen. Ich möchte einfach nur sagen, dass der eine sowieso eine MLS-Podcast-Legende ist und der andere ist generell eine MLS-Ikone.
Atlanta.
In welcher Liga sie spielen? Ob Westen oder Osten? Wäre ja zu leicht, glaube ich, wenn ich es sagen würde. Aber ich sag mal so, das Team ist in den letzten Jahren eher in Fahrt gekommen.
Eher in Fahrt gekommen. Aha.
Na gut, das lässt sich ja vielseitig interpretieren. Atlanta zum Beispiel ist in Fahrt gekommen, wenn es darum ging, den Kader zu verkaufen?
Das Team ist in Fahrt gekommen im Sinne von am Anfang, pfui, mittlerweile sind sie schon besser und sind auch ein Team, wo langsam mal bereit ist für so den ersten Titel, den ersten richtigen Titel.
Oh, die Red Bulls. Nee, wahrscheinlich ist es Orlando dann, oder?
Ja, aber Podcast-Legende.
Ja, darin überlege ich auch gerade.
Ja gut, Orlando könnte mit Schlegel passen. Er ist halt bei uns eine Legende.
Oh, ja, so Podcast-Legende. Ich dachte zum Beispiel an Johann Kressel, deswegen Atlanta.
Aber den hatten wir doch auch nie. Ja gut, also.
Ja, aber der hat einen eigenen Podcast, darum geht's.
Ach so, meinst du,
ich habe aber gesagt, eine MLS, also damit meine ich ja unseren MLS-Podcast.
Ja, ja,
damit meine ich ja nicht irgendwie einen anderen, zum Beispiel Seth Sherman Podcast, oder irgendwie der heißt von denen, oder irgendein anderen.
Ja, aber da, ich glaube, Orlando.
Wie zum Beispiel jetzt gemischtes Hack und Chicago Fire oder Philly.
Ja, oder Orlando mit Schlegel kommt dann in Frage. Nashville würde ich ausschließen, weil die ziemlich neu sind mit Alex Mule und Terry Shipp
und nicht in Fahrt gekommen sind.
Nashville geht eher die Fahrt ab zurzeit.
Ja.
Ja.
Tom,
ihr hattet schon recht mit Orlando tatsächlich.
Ja.
Habe ich irgendwie heute rausgekramt, weil ich radel ja jeden Tag zur Arbeit.
Ist das Trikot in Kindergröße?
Keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle ein geiles Trikot, weil, und ich habe schon mal gesagt, ich liebe einfach, für mich ist jedes Trikot, es kann noch so hässlich sein, wenn es einen Kragen hat, so einen richtig oldschool coolen Kragen, wie jetzt zum Beispiel das Hype-Trikot von Schalke, dann ist es für mich schon eine Stufe besser. Dann kann es für mich noch so, außer Schwarz-Gelb, dann kann es für mich noch so hässlich sein. Das Trikot ist einfach um zwei, drei Nummern besser.
Kragen macht es tatsächlich auch besser, aber St. Louis-Trikot bleibt trotzdem scheiße.
Ja. Gut, darüber lässt sich streiten. Worüber es sich auch streiten lässt, sind so manche Verteidigungen in der MLS. Wir hatten es ja vorher schon, als wir uns ja so ein bisschen über die Spiele off-stream oder off-Aufnahme unterhalten haben. Zweiter Spieltag ist rum, tatsächlich. Aber ich glaube, wir müssen noch die CONCACAF Champions League, den CONCACAF Champions Cup nachholen und danach besprechen. Unsere Teams, Vincent, waren ja mit von der Partie. Anne, warum auch immer wurden eure Red Bulls hintergangen. Das weiß bis heute noch niemand, warum ihr nicht dabei wart. Aber sei es drum, Vincent, Wie lief's für dich?
Gut. Weiter. Nee, also. Ja, keine Ahnung. Dass wir da überhaupt drin waren, war eh eine Frechheit und verdient haben wir es eh nicht. Und so haben wir uns auch verkauft. Also von dem her passt's.
Warum wart ihr nochmal drin? War das, dass Miami einen Freilos hat?
Nee, oder weil wir im Finale vom US
Vierter im
US Open Cup,
US Open Cup wart. Nee. 2012.
Nein, wir waren im Finale vom US Open Cup. Hallo.
Und warum war der Finalist vom MLS Cup nicht dabei?
Du hast keine Ahnung. Nein, wir haben das Finale verloren gegen LAFC und deswegen sind wir rein, weil LAFC sich für die Liga qualifiziert hat. Ich verstehe es auch nicht, wieso wir da drin waren. Frag mich nicht. Aber
ja, es war ja auch der 25. der Liga drin, aber nicht der Finalteilnehmer. Aber wie gesagt, ich finde es ja gut. Dann verletzen sich da keine Spieler. Du hast nicht noch ein zusätzliche Spieler. Alles fein. Ärgert euch nur rum mit Kälte und Miami.
Ja, eben. Es war ja ganz schlimm damals. Aber das hatten wir ja schon. Ansonsten LAFC gegen Colorado. Da hat der LAFC gewonnen. Cincinnati und Montagua trennten sich 1-1 unentschieden. Heißt, Cincinnati steht ebenfalls in der nächsten Runde. Leider hatten wir auch einen Imposter dabei, was MLS-Teams angeht. Und zwar Salt Lake ist ausgeschieden. Ich meine, wer hätte es auch gedacht, dass dieses Team irgendwie gegen eine CONCACAF Champions Cup auftritt wie ein Kreisligist und am Wochenende performt wie Prime Barcelona. Und die Sounders sind auch souverän in die nächste Runde eingezogen, haben den Schwung aus dem Hinspiel mitgenommen, haben wir damals, glaube ich, auch 3-1 gewonnen, wie auch im Rückspiel. Zum Schluss dann noch der Vertreter aus Kanada, 2-0 gewonnen und somit schon auch in der nächsten Runde. Das heißt, ich fasse es noch kurz zusammen, Cincinnati trifft auf die Tigers, LAFC im MLS-Duell gegen Columbus. Neue Auflage vom MLS Cup Finale 2023. Dann kickt Herediano gegen den MLS Cup Sieger die Galaxy. Seattle gegen Cruz Azul. Vancouver gegen Monterrey. Und Miami gegen Cavalier FC. Das ist das Achtelfinale. Heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien. Ein Vertreter aus der MLS, wovon in einem Spiel definitiv der MLS oder ein Team aus der MLS weiterkommen wird. Ansonsten war es das eigentlich. Habt ihr noch irgendeine Ergänzung?
Nö.
Okay. Gehen wir mal rein in den zweiten Spieltag. Februar abgehakt und im März geht es ja eigentlich so richtig los. Das war ja eigentlich unser Motto. So nach dem ersten Testspieltag, muss man ja schon fast sagen. Aber was soll ich sagen? Also
ich muss, das war ja nichts Halbes. Ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt, was die MLS dieses Jahr macht. In der Eastern Conference hat die MLS jetzt schon gestartet, da war jetzt der erste Spieltag. Aber in der Western Conference ist immer noch Testspieltag gewesen. Total merkwürdig. Es kann natürlich sein, dass dafür in der nächsten Woche in der
definitiv
Eastern Conference wieder Testspieltag ist und die Western Conference dann dafür startet.
Tja, also wir haben zwar mal dem offiziellen Pressesprecher der MLS eine Anfrage geschickt, wie auch einigen Teams aus der Western Conference und um eine Stellungnahme gebeten, aber leider haben wir bis Zeitpunkt der Aufnahme, Dienstag für der Dritte, keine Antwort erhalten. Wenn wir noch was hören, reichen wir das natürlich nach.
Wusstet ihr übrigens, dass die E-Mail-Adresse von Don Garber nicht funktioniert? Die E-Mail-Adresse, die auf der MLS-Website zu finden ist? Das
ja,
scheint
das
eine E-Mail-Adresse zu sein, wo du keine E-Mails hinschicken kannst.
Die Frage ist, woher weißt du das?
Ich kenne eine Person, nennen wir sie Daku, der nach einer Partie, die sehr merkwürdig war, nennen wir es die Partie Charlotte gegen Atlanta, ein E-Mail an Don Garber schrieb nach der ersten Halbzeit und sich beschwerte, warum in der MLS zurzeit so wenige Tore fallen. Aber diese E-Mail kam halt nie an, weil die E-Mail-Adresse nicht funktioniert.
Das heißt, die nutzt auch mal keine Cash-to-All-Adresse. Wie dem auch sei, Atlanta gegen Charlotte ist ein gutes Stichwort. Das ist so ein klassisches Spiel. Du machst eigentlich als Team alles richtig. Du kreierst Chancen, du bist vorne mit dabei. Stehst wirklich so kurz vor dieser Belohnung, vor diesem 1:0. Und dann passiert es. Deine Verteidigung ist auf der Fasnet. Also muss man es mal ganz ehrlich sagen. Die war überall, sei es Köln, Düsseldorf, hier bei uns im Süden, irgendwo unterwegs. Aber die war an dem Tag war die Atlanta-Verteidigung nicht in Charlotte.
Ich glaube, hat ein Verteidiger erzählt, die mussten nach Köln reisen, um den Keller auszuräumen.
Ah, okay. Nein, also, du kannst vorne mal, wie gesagt, Pech haben, auch mal hundertprozentig und so weiter versieben und du bist, klar, du wirst kurz kritisiert, aber wenn du halt als Verteidiger einen Bock schießt, als letzter Mann oder irgendwie sowas machst, ja, dann kriegst du halt in 9 von 10 Fällen ein Gegentor, außer du hast einen guten Keeper hinten drinne. Was Atlanta natürlich hat, also ich will jetzt Brad Kostar nicht schlecht reden, ich meine, wir müssen ihm alle eine Statue aus Gold bauen für seinen Verdienst gegen Miami in den Playoffs, machen wir uns nichts vor. Aber bei den zwei Dingern, die die Verteidigung sich geleistet hat, da siehst du auch als Manuel Neuer schlecht aus und ich hoffe, er hat es auch dementsprechend seinen Verteidiger eingetrichtert. Aber das war ja wirklich furchtbar, was da verteidigt wurde.
Man muss allerdings, also definitiv muss man vorne den Sturm von Atlanta auch kritisieren, weil also die Abwehr von Charlotte war dermaßen wackelig, also selbst Wackelpudding ist da stabiler. Und also die waren, weiß ich, also auch die waren nicht anwesend. Vielleicht haben sie den Atlanta-Verteidigern auch noch geholfen. Aber wenn Charlotte da Kalinka nicht im Tor gehabt hätte, wäre die Situation oder wäre das komplett anders ausgegangen. Der hat sehr, sehr gute Paraden mit dabei gehabt. Aber die Verteidigung war wirklich, dass da kein Tor gefallen ist, war eigentlich ein Wunder.
Ich war vor 2 oder 3 Jahren war ich in Österreich auf so einer Burg. Und da ist eine Hängebrücke. Ist, glaube ich, 100 Meter lang oder echt extrem lang. Tragt auch, glaube ich, gefühlt 100 Meter über den Boden hinaus. Und wenn du dann in der Mitte stehst, ist es echt extrem wackelig und es ist wirklich echt extrem unangenehm. Und ich glaube wirklich, so dieses Gefühl hatten auch die Verteidiger von Charlotte, dass jedes Mal wirst du schwindelig gespielt, deine Beine wackeln schon fast, weil du Angst hast vor Almiron und allen anderen Offensivkräften von Atlanta. Und am Ende schaffst du es trotzdem rüber. Du schaffst am Ende trotzdem, die Null zu halten. Haben sie ja getan. Auch dank, wie gesagt, 2 Fehler von der Atlanta-Verteidigung. Aber wie gesagt, es haben sich beide nicht mit rumbekleckert. Weder Offensive noch Defensive. Aber am Ende wird halt die Defensive angekreidet.
Kalina hat auf alle Fälle bewiesen, wieso er Keeper of the Season war letzte Saison. Und der hat sein Team da echt noch einiges gerettet. Und natürlich mit Zaha mit in seinem Debüt mit Torvorlage. Von dem her hatte Charlotte ein bisschen Glück auf seiner Seite im Heimmatch vor 51.000 Zuschauer. Und Atlanta muss halt schauen, dass sie kaltschnäuziger werden.
Ja, wer weniger Pech hatte, beziehungsweise, wie sage ich das jetzt? Es ist nicht nur die Atlanta-Verteidigung, die irgendwie im Urlaub war. Auch die Verteidigung von den Sounders, speziell Nuhu. Dachte sich, es wäre schlau, irgendwie mit dem Kopf zum Ball zu gehen, vom leeren Tor. An sich würde ich ja gut heißen, wenn man auf ein leeres Tor schießt, aber nicht, wenn es das eigene ist.
Also der hatte Ergo definitiv Eigentor. Einen Tippschein in der Tasche. Anders kann man sich dieses Tor nicht erklären und vor allem nicht in
also
der...
Also auch letzte Woche, ich habe es euch geschrieben, er hat jetzt, du hast, glaube ich, wenn du die Spiele von den Sounders siehst, siehst du 3 Aktionen von Nuhu, wirklich nur 3 Aktionen. Das eine ist eine gelbe Karte im ersten Spiel, wo er, glaube ich, nach 10 Sekunden direkt einen umsenzt, wo man sich auch die Frage stellen muss, ja, was ist los bei dir? Dann dieses Eigentor. Und die 3. Aktion war eine gelbe Karte, wo mit die beste Aktion im ganzen Spiel war. Muss ich ganz einfach sagen. Verhindert einen Konter, kriegt eine klare gelbe Karte, beschwert sich nicht. Gut ist, ne, halt auch nicht. Nein, also, was soll ich sagen, ist 1-0 war echt furchtbar. Also, Totalausfall darf dir nicht passieren. Und das 2-0 Ich habe es mit euch ein bisschen analysiert. Keine Ahnung, also Abschlag vom Keeper. Nuggets über eine Station. Ein Doppelpass wird gespielt und die komplette Verteidigung ist ausgehebelt. Wo ich mir auch die Frage stelle, was ist da los? Wir waren letztes Jahr mit die beste Verteidigung und lassen uns so vorführen. Ja, ich weiß auch nicht. Am Ende, wie gesagt, verlieren wir 2-0. Auch verdient, muss man sagen. Glückwunsch schon mal, Michael. Und an alle anderen Fans von Salt Lake City. Solltet ihr das jeweils hören? Ich bezweifle es ja. Glückwunsch.
Ich muss noch kurz was zu Atlanta sagen. Ich hätte meinen Mund halten sollen, weil der nächste Gegner sind die Red Bulls.
Das ist halt eben die Sache. Ich habe halt wirklich letzte Woche meinen Mund zu voll genommen. Und dementsprechend habe ich wirklich aber so ein richtiges Karma-Kassel, so eine richtige Karma-Schelle. Deswegen kann ich jetzt über jeden Gegner
nur noch positives
problemlos
sagen.
Herziehen. Wirklich, nein, ich kann über jeden Gegner herziehen. Das ist mir ja wirklich egal, ob ich da schmerzbefreit, egal, ob es die Timbers sind, ob es die Galaxies und so weiter. Es ist doch mir egal. Über wen ich das nicht herziehen darf, ist der glorreiche LAFC, der morgen gegen die Crew spielen wird in der CONCACAF Champions League und vermutlich sich rächen wird gegen Columbus im Heimspiel. Habt ihr noch was zu irgendeinem der zwei Spiele?
Außer, also wer wetten will, der Sturm von Atlanta wird im nächsten Spiel auf jeden Fall sehr viele Tore machen.
Ja, und wenn ihr hoffentlich keine Sportwetten eingeht, weil das ist nicht cool.
Nur unter Freunden.
Müssen wir hier auch einen Bildungsauftrag machen. Dann machen wir eine kurze Pause. Und wir sind gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück aus unserer Pause. Wir hatten uns ja gerade eben über die zwei Spiele unterhalten, die am Samstagabend stattgefunden hatten. Und falls ihr da draußen neu seid, unsere Folge zum ersten Mal hört, die MLS, jedes einzelne Spiel der 300, 400 Partien, könnt ihr auf Apple TV anschauen. Da gibt es ein Abonnement, kostet pro Saison umgerechnet 100 Euro. Anne, du hast es ja.
Ja, ich nutze
Kannst
es
auch. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Das ist natürlich keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt, wichtig. Nur wir geben natürlich die einzige Möglichkeit weiter, wie man die MLS in Deutschland verfolgen kann.
Du kannst die Spiele auf Spanisch und Englisch sehen. Bei manchen ist Spanisch automatisch eingestellt, lässt sich dann nicht mehr korrigieren, was für viel Trauer sorgt. Aber dann, wenn es ordentlich funktioniert, dann kann man gut switchen. Was tatsächlich ziemlich cool ist, sind die Analysen vor und auch nach den Spielen, die von ehemaligen oder viele dieser Experten dort sind ehemalige MLS-Spieler, die man durchaus auch kennt, also beispielsweise Sascha Klitschestan, Bradley Wright Phillips, Dex McCarthy ist jetzt ganz frisch mit dem Team dabei. Und ansonsten ja, gibt es jetzt auch noch eine größere Doku-Reihe von der MLS. Da können wir aber in einer der späteren Folgen mal genauer darauf eingehen, was man da genau alles sieht. Die beziehen sich auf jeden Fall immer auf unterschiedliche Personen auch.
Ja, vielen Dank für deinen Input, Anne. Ich habe ihn tatsächlich dieses Jahr noch nicht. Vielleicht hole ich ihn mir noch. Das muss ich dann natürlich abwägen und schauen.
Was übrigens, also was ich sehr begrüßenswert finde bei der MLS, wir hatten ja, früher gab es ja Eurosport, die das in ihrem Streaming-Angebot hatten. Man hatte halt seinen Account, hat auch dafür bezahlt. Und die hat am Anfang auch groß Werbung dafür gemacht oder hieß es auch immer, man kann alle Spiele sehen. Das ging auch so die ersten paar Spieltage. Und dann fing aber Eurosport sehr schnell an, sehr massiv zu reduzieren, sodass man nicht mehr alle Spiele sehen konnte, sondern immer nur noch einen Teil der Spiele. Und irgendwann waren es nur noch ganz wenige Spiele, also gefühlt pro Wochenende ein oder zwei Spiele, was super nervig war. Klar, man hatte deutsche Kommentatoren, aber da gab es sehr gute dabei, die sich, wo man auch gemerkt hat, die waren durchaus auch begeistert von der MLS, hatten so eine gewisse Leidenschaft. Aber es gab auch welche dabei, da hat man gemerkt, da ist komplett das Gegenteil. Bei der MLS jetzt hast du keine deutschen Kommentatoren, aber du kannst einfach alle Spiele sehen. Die Qualität ist auch völlig in Ordnung, also ist gar nicht so schlimm. Da fällt mir ein, in Sachen Qualität, der Rasen von Real Salt Lake, also allein für diesen Rasen hätten sie eigentlich eine Niederlage verdient gehabt, weil der dermaßen schlecht war. Das war einfach nur noch ein Acker und man hat so zwischenzeitlich so grüne Streifen gehabt. Und man konnte erst denken, dass eventuell in der Übertragung was Blödes, da irgendwelche Farbfehler sind oder vielleicht der Fernseher kaputt ist. Nein, das war tatsächlich der Platz vor Ort, der wie ein Acker auf dem Feld aussah, als wenn da gestern noch irgendwelche Kuhherden rübergelaufen sind. Also der Greenkeeper da bei Real Salt Lake, weiß ich, vielleicht hat er Urlaub. Andere Teams kriegen es ja auch bei den Wetterbedingungen hin, dann vernünftigen Rasen zu haben.
Um nochmal kurz auf das Thema deutsche Kommentatoren sprechen zu kommen. Ich fand es einfach absolut atemberaubend oder cool. Früher, so vor wirklich 10 Jahren oder so, als es da angefangen hat, du hast Eurosport abends eingeschalten und hattest dein hier Online-Portal, dann hat einfach Mats Nelbers oder irgendjemand anderes diese Spiele kommentiert und es war einfach geil. Also machen wir uns nichts vor. Und ich würde wirklich viel dafür geben, das wieder zu haben in Deutschland. Und wenn es nur ein Spiel die Woche ist, ist in Ordnung, aber ich möchte wieder die MLS mit deutschen Kommentatoren haben, weil es ist einfach ein Traum.
Also du könntest auch auf unseren Discord-Server bei den Spielen kommen, das hatten wir jetzt die letzten 2 Samstage. Da kommentiert auch immer jemand. Wie die Qualität ist eine andere Frage, aber es gibt sehr viele Kommentare, auch sehr viele dumme Kommentare, aber es ist unterhaltsam.
Ja, vielleicht hole ich mir den MLS Season Pass und dann schaue ich mir am Samstag die Sounders an. Wobei die Frage ist, will ich das? Nein, aber gehen wir mal weg. Danke, Anne, für deinen Input. Wie gesagt, dass ihr einfach einen Einblick habt, was denn der Apple TV Game Pass, wenn ich ihn jetzt mal, ist, wie er funktioniert und was ihr da für Features habt. Was hoffentlich auch ein Feature ist, beziehungsweise was heißt Feature? Vincent.
Ja.
Wir bleiben mal im Westen, weil wir hatten uns ja gerade über die Sounders unterhalten und für uns beide ist ja noch ein bisschen Vorbereitung, sag ich mal. Ich meine, wie gesagt, das ist cool von der MLS, dass sie uns, dem Westen, ein bisschen mehr Zeit geben als dem Osten. Ich meine, die Punkte, die der Osten Vorsprung hat, holen wir eh wieder ein. Machen wir uns nichts vor, der Westen ist besser. Aber was war da los?
Der Westen
also
schafft nicht mal 50 Rasen.
Aus der Diskussion halte ich mich immer noch raus. Und zweitens, was ist da los? Was soll man da sagen? Im Westen, vor allem bei uns in Kansas, ist so viel Schnee, da kannst du noch keine richtige Vorbereitung machen. Deswegen hat sich die bei uns einfach verschoben. Deswegen haben wir die jetzt erst die ganze Vorbereitung natürlich. Und unsere Testspiele fangen, glaube ich, wenn das Wetter mitspielt, nächste Woche an. Da könnte es gut klappen. Da spielen wir dann in der Hauptstadt. Das sollte absolut nicht peinlich werden. Also gegen Kackteams verlieren. Wer tut das schon?
Ja, ich finde es ja auch nett. Das muss ich ja wirklich sagen. Das ist ja auch das Coole an der Vorbereitung, dass du ein bisschen rumspielen kannst. Und mal sagt der eigene Trainer, gut Jungs, wir spielen jetzt mit 10 Mann weiter. Und mal sagt es der gegnerische Trainer. Wie jetzt in euren Fall.
Ja.
Und wenn dann das Team in Überzahl ist und dieses Szenario trainiert, dann stellt sich mir natürlich schon als aufmerksamer MLS-Fan die Frage, reicht das? Weil wenn du in der Vorbereitung, klar, du darfst deine Fehler machen, das hat man natürlich auch getan, so ungefähr 40 Minuten in Überzahl bist, aber dieses Momentum zu Hause nicht auf deine Seite kriegst, dann fehlt es doch an irgendwas.
Naja, man muss so sehen, man hat die ganze Power in den ersten 30 Minuten schon ausgegeben. Da hat man 2 Tore kassiert, das heißt, die Abwehr war am Ende Und dann hat man noch einen Elfmeter-Tor geschossen. Das heißt, die Stürmer waren auch am Ende. So ein Elfmeter ist schon sehr anstrengend. Und
definitiv.
Naja, und dann geht halt der gegnerische Spieler, natürlich freiwillig, weil man das ja so abgesprochen hat. Nee, aber waren schon zwei sehr schöne, ich nenne es mal sehr schöne Grätschen gegen den Mann. Zwei klare gelbe Karten natürlich von Hernan Lopez. Da muss er fliegen. Aber ja, ich weiß nicht. Man lässt halt auch einen 19-Jährigen, oder ist Barlet 19? Ja, der ist mittlerweile 19. 19-Jährigen seit 4 Spielen in der ZM-Position spielen als Stammspieler. Ich weiß nicht, ob da doch noch ein bisschen zu früh ist, den gleich so ins kalte Wasser zu werfen. Das ist so, sind seine ersten Steps im Profibereich. Und ja, ich weiß nicht, bin ich nicht so überzeugt. Ich hätte da lieber ein bisschen erfahrenen ZM. Brauchen wir anscheinend auch. Und sonst, ja, Pulskamp hat halt im Tor beim 2-0 von San Jose auch nicht gut ausgesehen. Das war eher so Hampelmann machen und hoffen, dass er den Ball irgendwie hält. War halt nix. Das war übrigens auch Josef Martinez, der das 2-0 machte, der sein, oh Gott, ich glaube 117. Der hat 117 MLS-Tore, so sprechende schwer. Und ist somit in die Top 6 der MLS-Rekordtorjäger aufgerutscht mit dem Tor. Ja. Aber gut, wir haben halt wieder verkackt.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wenn Kansas ein Tor schießt, haben die da eigentlich einen Bass-Song?
Wieso wusste ich, dass das schon wieder kommt? Okay, weiter, Daniel.
Okay. wir müssen uns
übrigens nochmal, ist mir gerade nochmal eingefallen, zum Seattle gegen Salt Lake Spiel. So mies wie der Rasen war, war übrigens auch das gesamte Spiel. Also das war fußballerisch echt, also ich war von den Zaun aus auch enttäuscht. Es gab sehr, sehr viele kleine Fouls und sehr, sehr viele unsaubere Aktionen. Also die Sounders haben auch noch Arbeit vor sich.
Also es gibt ja Teams, die passen sich dem Gegner an.
Ja gut, okay, ist ein Punkt.
Im positiven wie auch negativen Sinne und die Sounders passen sich dem Rasen an.
Das kann halt auch
deswegen
sein, dass die
Sounders... schlechtem Rasen schlecht. Deswegen spielen wir auf Kunstrasen undefinierbar. Es gibt Kunstrasen, nämlich die sind gut, es gibt letztlich, die sind schlecht und so weiter. Wobei ich für meine Sorte, ich hasse Kunstrasen. Aber ansonsten ja.
Das kann natürlich auch sein, dass die Sounders-Spieler von dem wirklich hässlichen Trikot von Real Salt Lake einfach so dermaßen verwirrt waren oder beleidigt waren, dass sie keine Lust hatten.
Ich glaube, wie gesagt, ich bleibe dabei getragen, sieht das Trikot besser aus. Es ist hässlich, aber es ist overhated.
Nee, es verdient den Hass, den es bekommt.
Wer ebenfalls Hass verdient, ist, wie sagt man das jetzt am besten? Eigentlich ja nicht. Ich meine, es gibt immer einen ersten. Und zwar, wenn ich euch da draußen jetzt die Frage stelle, welches Team im Westen und welches Team im Osten ist das erste Team in dem Jahr, was eine 2-Tore-Führung verspielt? Vermutlich war die Antwort im Osten Chicago Fire und im Westen ja, die Colorado Rapids oder vielleicht noch Kansas City. Je nachdem, wie gut ihr drauf seid. Und eins der beiden Teams hat es tatsächlich geschafft und sich als erstes Team in die Liste eingetragen und eine 2-Tore-Führung verspielt. Und da wir eben ja von Vincent schmerzhaft erfahren mussten, dass Kansas City lediglich ein Tor geschossen hat, fällt natürlich die Wahl auf die Rapids, die irgendwie 2-0 in Führung gingen, dann 2-2, dann 3-2 Dallas und dann 3-3. Aber ich möchte gar nicht so wirklich auf dieses Spiel an sich oder auf das Szenario, wie und was das passiert ist, drauf eingehen, sondern das war ja ein furchtbares Spiel, Anne.
Ja, also es gab ein Spiel, was noch schlimmer war, fand ich. Bei dem Spiel hier gab es wenigstens viele hässliche Tore. Na, wobei, ein Tor, das erste Tor von Rosenberry heißt er, war ganz nett. Aber ansonsten, die anderen Tore, ja, die waren okay. außer das 2-3, das war ein Tor, was man sich durchaus mal ansehen kann, weil es sieht merkwürdig aus. Sollte so nicht passieren. Also es ist schon eigentlich ein hässliches Tor, aber es ist ein unterhaltsames hässliches Tor. Ansonsten, ja, war zumindest eine unterhaltsame Partie. Klar, du, wenn du Rapids-Fan bist, dann wird es nicht so cool sein, aber wenn du einfach nur als neutraler Fan dahingegangen bist, dann bist du auf jeden Fall unterhalten worden. Auch die ganze Partie über. Also in beiden Hälften gab es Tore. Passt soweit. Und das Logo von Dallas ist übrigens völlig verhunzt worden auf dem neuen Trikot.
Das liegt aber am Logo, nicht am Trikot.
Ja.
Ja gut, das Trikot ist auch relativ langweilig.
Auch.
Hallo. Das andere Spiel, wo ja schlimmer war, wie du meintest, war vermutlich nicht das von deinen New York Red Bulls, sondern das von eben erwähnten Chicago. Die haben zwar keine 2-Tore-Führung verspielt, aber Fußball gespielt haben, glaube ich, weder Chicago noch DC.
Es war einfach wirklich, also da. Moment, ich guck mal schnell nach, wann beide Teams gegen die Red Bulls spielen. Vielleicht sollte ich die Klappe halten. Aber also, das waren wirklich zwei Teams, die sind halt irgendwie noch nicht eingestimmt, sagen wir es so. Waren auch in den letzten Jahren nicht gut eingestimmt. Und da ist fußballerisch nicht so richtig viel gewesen. Also die Verteidigung war an beiden Stellen oftmals nicht da. Und nach vorne hin gab es für beide Teams Chancen, die auf merkwürdige Art und Weise vergeben wurden. Und wenn dann Tore gemacht wurden, dann, ja, die waren auch okay. Aber, also da waren auch ganz abstruse Szenen dabei. Zum Beispiel, du heißt Chicago Fire und du führst 2-1. Es ist die 91. Minute. Und dann entscheidest du dich als Verteidiger, nennen wir dich mal Rogers, dass du in die Luft springst, im eigenen Strafraum. Und der Gegner steht dicht an dir. Beide wollten natürlich den Kopfball machen, beziehungsweise du willst ihn verhindern. Und du entscheidest dich dazu, in dieser Situation, vielleicht weil du ein Stück zu spät abgesprungen bist, weil du kleiner bist, warum auch immer, einfach nicht den Kopf zu nehmen, sondern es mit der Hand zu machen und den Ball mit der Hand halt wegzuschlagen, damit der Gegner nicht an den Ball kommt. Das kannst du machen, ist aber in einem Spiel, wo wahnsinnig viele Kameras auf dem Platz sind und zusätzlich auch der Schiedsrichter und alle anderen Spieler das auch noch sehen konnten, nicht so ideal, weil A, kriegst du dafür die gelbe Karte, völlig zu Recht, und es gibt einen Elfmeter. So, und dann gibt es auf der anderen Seite einen Spieler, der weiß normalerweise sehr, sehr gut, wie man Tore schießt. In dem Fall nennen wir ihn mal Benneke. Der hat in der letzten Saison sehr, sehr viele Tore geschossen. Und der tritt an zum Elfmeter und, also, ich weiß nicht, man musste irgendwie den Kopf einziehen da im Stadion, weil das Risiko, dass dieser Ball scharf über den eigenen Kopf hinwegfliegt, war sehr, sehr hoch, weil er war deutlich übers Tor gesetzt und er war echt schlecht geschossen. Chicago freute sich, also quasi ganz Chicago freute sich, die Spieler auch, und irgendwie waren sie dann schon im Feierabend. Es gab dann aber nochmal eine Ecke und dann haben wir die 96. Minute und dann kommt der Ausgleich. Also, weiß ich nicht. War von beiden Teams keine gute Partie. Und da haben beide Teams auch noch sehr, sehr viel Arbeit. Wenn wir uns jetzt noch vorstellen, die hätten auf dem Platz von Minnesota Lake gespielt, na dann gute Nacht.
Mir fällt jetzt gerade dieser eine Spieler, ein Hometown-Spieler bei Chicago Fire, mir verrat der Name nicht ein, hat auch ewig bei den Sonos gespielt. Aber glaubt ihr, mir fällt jetzt der Name ein, weil ich will auf eine Kleinigkeit raus.
Der Chip?
War das Harry Chip?
Der war noch bei Chicago.
Harry Chip hat bei Chicago gespielt, ja, genau.
Ja, das war die Rache für Harry Chip von den Sounders. Und zwar ist Sam Rogers ehemaliger Seattle-Spieler. Ist tatsächlich auch dort geboren. Heißt, es war alles von langer Hand geplant. Als wir Harry Chip bei uns hatten, wussten wir, dass wir uns irgendwie rächen müssen für den Elfmeter, aber leider ging der ja nicht rein.
Aber der hat doch nur 2 Spiele für Seattle gemacht. Ansonsten war er in deren Farmteam und danach ist er.
Das ist mir egal. Das war alles seit seiner Geburt geplant. Von da an hat es begonnen. Aber nein. Also jetzt mal genug über irgendwelche Ex-Sonderspieler, Harry Ship und so weiter geredet. Kommen wir mal zu was Positiven. Im Osten. Nein. Bevor wir zum Osten kommen, ich mache jetzt einen Cliffhanger. Ja, was ist im Osten los? Bleibt dran und ihr fahrt es nach der Pause. Bis gleich. Hier auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
Wir sind zurück hier aus unserer Pause und ich weiß, es war ein harter Cliffhanger, es tut mir leid. Aber wir reden jetzt ein bisschen noch über die Teams im Osten. Für die hat ja, wie Anne erwähnt hat, die Saison bereits begonnen. Angefangen mit einem, der aktuell etwas zu gut in Form ist, muss man sozusagen. Also, ich sag's anders, wenn er weiterhin so trifft und so effektiv ist, dann steht er halt am Ende bei 85 Toren. Wird er natürlich nicht, machen wir uns nichts vor. Dazu ist es einfach, ja, zu unrealistisch. Und als ob er weiterhin jedes Spiel zwei- beziehungsweise dreimal trifft. Die Rede ist natürlich vom neuen Shootingstar,
der schon etwas erst länger bei Philadelphia
spielt. Tai Baribou. Ist der
schon länger dort? Echt, ist der länger? Ich dachte, der wäre erst Anfang des Jahres, also im Winter.
Nein. Was? Vincent, hör auf, Fake News zu verbreiten. Der Kerl ist schon länger Studio bei in Chicago.
Lol, dann war der ja komplett unsichtbar.
Sorry, Philadelphia. Eben, der war unsichtbar. Ungefähr so unsichtbar wie die Luft draußen. Aber umso sichtbarer wie das Blatt in der Luft ist er jetzt. Ich meine, klar, er hat letztes Jahr 9-mal getroffen und 2 Vorlagen gehabt, aber jetzt steht er schon bei 5. Aus 2 Spielen. Also, kommen wir zurück zum Spielen. Gegen Cincinnati. Ich weiß nicht, was los war bei Cincinnati. Klärt mich auf. Oder liegt es an der Innenstadt?
Also, ich glaube, an der Innenstadt liegt es nicht. Die supporten trotzdem gut. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sie mit Tai Baribou nicht umgehen können. Beziehungsweise der hatte Bock. Cincy hatte wahrscheinlich nicht so viel Bock. Das hat den Unterschied gemacht.
Ja, definitiv. Aber das waren ja auch wirklich 3 Tore. Er hebt einen Schlappen dran und er macht das. Ich meine, es ist natürlich kein... Ich will seine Leistung nicht schmälern oder schlecht reden. Ich meine, er hat absolut effektiv und gut geballt. Er hat, glaube ich, sogar noch ein Abseits-Tor geschossen, wenn mich nicht alles täuscht. Also da war ja alles perfekt.
Also naja, nicht ganz. Ein bisschen enttäuschend ist schon, dass er es nicht geschafft hat, einen lupenreinen Hattrick in einer Halbzeit zu machen.
Also für mich ist ein Hattrick ein Hattrick. Wenn du 3 Tore schießt, ist es für mich ein Hattrick. Oder egal, was alle anderen sagen. Das ist einfach nur ein Deutschland-Problem. In jedem anderen Land ist es ein Hattrick.
Ja, aber also man muss seine Ansprüche schon auch so definitiv setzen, dass man sich verbessert. Also, und eine Halbzeit muss eigentlich sein.
Ohne den Video-Assistant-Referee hätte es geschafft.
Okay, ich habe gerade kurz nachgeguckt, also wann sie gegen die Red Bull spielen, aber ist noch Zeit bis dahin. Ja.
Jetzt habe ich kurz Angst.
Kannst du?
Ich will wissen, ob ich über Cincinnati oder Chicago. Ich sag schon wieder Chicago. Darf ich das? Wunderbar.
St. Louis spielt aber
wie gesagt,
St. Louis soll ja schön verkacken.
Ah, wir spielen ja höchstens im Finale vom MLS Cup gegen die. Also. Schmutz, also kannst du dich 4-1 abschießen lassen gegen Timo und einen neuen Trainer hat? Ist doch peinlich. Vor allem mit den Neuzugängen. Aber machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ich meine, klar, wie gesagt, Maribo, der hilft seit Schlappen dran, trifft dreimal. Aber nichtsdestotrotz ist es peinlich. Ich würde mich schämen, wenn ich Cincinnati-Anhänger wäre. Nein, Spaß beiseite. Anfang der Saison, die ersten drei Spieltage sind, wie wir schon so oft gesagt haben, die pure Anarchie. Das zeigt sich auch nämlich beim nächsten Spiel, und zwar, dass der MLS-Cup-Finalist gegen Nashville gespielt hatte, Anne. Dein Team, was war los?
Also erstmal, das war das erste Heimspiel im Sports Illustrated Stadium. Wer es nicht kennt, das ist die Red Bull Arena, die ja einen neuen Namen hat. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Und war ganz gut. Die Red Bulls haben ihren ersten Heimsieg eingefahren. Aber es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist. Was war eigentlich mit der Verteidigung von Nashville los? Beispielsweise das Tor von Emil Forsberg. Das ist ja, also, als würdest du die Slow-Version in der langsamsten Variante nehmen und dir ein Tor ansehen. So dermaßen langsam ist die komplette Szene. Ich glaube, der trinkt nebenbei noch einen Tee oder so. Und den hat er davor noch aufgekocht, ziehen lassen und trinkt ihn genüsslich, während er das Tor macht. Er steht kurz vorm Strafraum, hat den Ball vorm Schlappen. Die Verteidiger kommen gar nicht erst zu ihm. Die stehen einfach da und die ganze Situation steht. Und er kann im Prinzip in aller Ruhe den Ball ins Tor schippen. Ganz merkwürdig, was Nashville da macht. Und auch das zweite Tor ist ähnlich schlecht verteidigt. Ich glaube, das resultierte aus einem, entweder war es ein Freistoß von der rechten Seite oder es war eine Ecke. Aber auch da geht es in eine recht ähnliche Szene. Die Spieler sind da einfach völlig frei dort. Und Nashville, keine Ahnung, also die waren nicht anwesend. Kann halt sein, meine Vermutung, dass vielleicht ein Großteil des Teams von Nashville es gar nicht erst bis ins Stadion geschafft hatte, weil die natürlich die ganze Zeit die Red Bull Arena gesucht haben und vielleicht irgendwie in ein anderes Land gereist sind deshalb. Und sie dann halt mit irgendwelchen Jugendspielern schnell auffüllen mussten, die sie vor dem Stadion noch getroffen haben.
Wobei ich sagen muss, das 2-0 von Forsberg sah schon schön aus. Also es war echt ansehnlich und das 1-0 war halt nicht verteidigt. Also Verteidigung nicht existent.
Aber also auch bei dem 2-0, er hat ja so viel Zeit.
Ja, das ist halt die Sache.
Ich habe ja nichts gegen. Die 3 Punkte nehme ich gerne mit. Aber das hat mich schon ein bisschen gewundert. Aber ja, es stimmt, die ersten drei Spieltage sind eh immer Anarchie. Die Teams müssen sich noch einspielen, die müssen sich noch finden. Von daher heißt es tatsächlich noch nicht so viel. Und Nashville kann da, also Nashville braucht man definitiv noch nicht abschreiben, weil an sich der Rest war ja auch okay gewesen. Ich glaube, die letzte Partie hatten sie auch gewonnen gehabt, wenn ich mich nicht irre, oder unentschieden. Und das war auf jeden Fall nicht die schlechteste Fußballpartie des Wochenendes. Da hatten wir erheblich schlimmere.
Ja, also wenn man sie gewinnt, dann weint man so, oder wischt man sich halt bei den Taschentüchern die Tränen ab. Freudestränen. Darf man auch mal machen. Wer ebenfalls gewonnen hat, um nochmal auf mein schönes Trikot sprechen zu kommen, ist Orlando. Die haben tatsächlich souverän gegen Toronto gewonnen. Eine 2-0 Pausenführung über die Zeit gebracht, am Ende 4-2 gewonnen. Auch sehr torreich, aber natürlich 4 bzw. 6 verschiedene Torschützen. Ja, muss man jetzt nicht viel dazu sagen. Oder habt ihr was zu dem Spiel?
Ich meine, Araujo ist auch schon bei 5 Toren, kann es sein? Achso, nee, der ist erst bei einem Tor, ich dachte.
Aber sein Tor war schon noch. Jetzt war es 33 Spieltage, dann ist er bei 5 Toren.
Ja, gut. Ich bin einfach schon zu weit. Was mir aufgefallen ist, Orlando hat sehr, sehr stark gespielt. Da kann man nichts gegen sagen. Die beiden Tore von Toronto kamen dann so ein bisschen aus dem Zufall heraus. Wenig konzentriert in der Situation. Aber Orlando hat da schon, fand ich, einen ziemlich guten Akzent gezeigt. Hat gezeigt, in welche Richtung die in die Saison gehen wollen. Das war schon wirklich. Die Zuspiele haben sehr, sehr gut funktioniert schon. Die Tore, die sie gemacht haben, waren ganz nett. Also ich glaube, Orlando könnte ein Team werden, was in dieser Saison durchaus wieder interessanter wird. Sie waren es jetzt die letzten Jahre durchaus auch schon immer. Und ja, Toronto, da stimmt noch nichts. Also gut, sie haben 2 Tore gemacht, aber die waren wirklich, das war so der Tropfen auf dem heißen Stein. Können wir noch den wichtigen Witz machen, den wir jetzt einfach so lange machen, solange es möglich ist, zu LA Galaxy?
Ja, definitiv. Damit muss man eigentlich den vergangenen Spieltag abschließen. Und zwar seitdem, also es ist ja wirklich, du machst ja manche Transfers, die sind positiv. Es gibt manche Transfers, die sind negativ. Und seitdem tatsächlich Chindoura, whatever, bei The Galaxy ist, die Galaxy hat kein Spiel gewonnen. Also die sind wirklich abgeschlagen, eigentlich, ich will nicht sagen schlusslich, weil das sind sie, glaube ich, nicht, aber ziemlich weit hinten. Die Playoffs, gut, darüber, du musst nicht für die Playoffs sprechen, wenn du keine Spiele gewinnst. Oh, das ist alles einfach nur ein Trauerspiel. Du hast sogar schon das Szenario, dass du Marco Reus auch zu Recht auf die Bank setzt. Weil was willst du mit Leuten, die keine Mentalität haben? Dein Kapitän Yoshida ist Ex-Schalker, klar, mit ihm abgestiegen. Da kannst du natürlich auch nichts erwarten, wenn du irgendeinen Königsblauen, der nicht weiß, was Meisterschaften sind, die Binde gibst. Das ist halt einfach, ja, als langsam muss man mal wirklich die Trainerfrage stellen. Ob Craig Venny da noch der Richtige ist, ich glaube nicht.
Vor allem nicht, wenn du dir von einem Brian White eins einschenken lässt.
Hättest sowieso.
Scheiße, ich hätte schon wieder nachgucken sollen, wann Vancouver gegen die Red Bulls spielt. Da kannst du sicher sein, also, dass Brian Red ein Tor macht.
Das ist ja, wie gesagt, ich meine, wenn du in der dritten Minute nicht schon ein Gegentor bekommst und 3 Minuten vor Schluss ebenfalls, dann machst du halt alles falsch. Also dann verdienst du auch die Niederlage. Also, wie gesagt, mich wundert es wirklich. Ich gebe dem Ganzen noch 2 Wochen. Und wenn es dann weiter nicht gut läuft, dann muss Craig Venny definitiv seine Taschen packen. Und dann musst du auch nach wie vor weiterhin den Marco Reus einfach rausschmeißen. Weil, wie gesagt, er hat da nicht die nötige Mentalität. Das ist halt einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir haben jetzt ein paar Spieltage rum in der MLS und die Galaxy hat halt echt ja schlecht gepokert. Sie holen lieber irgendeinen Influencer oder irgendeinen YouTube-Star, um eine Fanschaft zu holen aus Deutschland, um den Markt aufzubauen. Spielt dann aber nachts um 4:30, wo die ganzen Kinder schlafen. Also das sind ja Transfers.
Ja, das glaube ich
okay,
auch. Da
stelle ich mir die Frage,
was ist der Sinn dahinter? Ja, aber trotzdem, man muss es ja kritisieren.
Chindoura spielt bei der zweiten Mannschaft und ich bin mir ziemlich sicher, LA Galaxy hat den nicht wegen irgendwelcher Followerschaft geholt. Das brauchen sie tatsächlich nicht. Ich sehe nicht, dass sie Interesse am deutschen Markt haben, was völlig okay ist. Ja. Klar, also die haben Reus, die brauchen Chindoura nicht. Und,
die haben nicht Interesse am deutschen Markt, die haben Interesse am deutschen Marco.
Und ja, also ich glaube auch nicht, dass Greg Bunny da in 2 Wochen um seinen Platz bangen müsste. Es ist noch
die ersten 3 Spiele sind eh
nach. Das ist völlig okay und passiert ja immer mal, dass der Meister. So ist es genau.
Ja, ich muss es nur kurz. Ich hoffe, ihr habt meine komplette
Ironie
rausgehört. Nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwie falsch verstehen oder so.
Ja,
genau. Nein, also jetzt nichts für Unmut.
Ich habe aber eine andere Beobachtung von diesem Spieltag. Es gibt nur ein einziges kanadisches Team, was an diesem Spieltag gewonnen hat und auch ein paar Tore gemacht hat. Und das war halt Vancouver, die 2:1 gegen die Galaxy gewonnen hatten. Bei den anderen kanadischen Teams, Montreal verlor 0:1 gegen Minnesota in den USA. Oh, stimmt, Vancouver hat zu Hause gespielt. Relevanter Fakt. Montreal musste halt auswärts ran, hat dort verloren. Und Toronto musste auch auswärts ran gegen Orlando und hat ebenfalls verloren. Ich habe eine These. Die kanadischen MLS-Teams haben Angst, dass sie künftig Zölle zahlen müssen auf Tore. Und deswegen versuchen sie, so wenig Tore auswärts, also in den USA wie möglich zu machen. Die müssen jetzt halt immer zu Hause die Punkte sammeln, weil Zoll haut rein. Den können sie sich nicht lange leisten. 25% Zoll auf ein Tor oder auf 3 Punkte? Schwierig. Nee, also das
was ich auch noch kurz einwerfen sollte, das Spiel war eh irrelevant, weil es 0-0 war. San Diego gegen St. Louis. Aber San Diego hat ja sein Heimdebüt gegeben. Und da waren, ich glaube, 34.000 Zuschauer im Stadion oder 34,5. Von dem her volle Kulisse gehabt. Aber ich glaube, das erste Heimspiel war dann eher doch langweilig.
Aber tatsächlich haben sie den ersten Skandal hinter sich. Weil sie waren tatsächlich gezwungen, bei ihrem ersten Heimspiel währenddessen auf den LED-Wänden eine Ansage zu posten oder zu schreiben, nämlich dass Diskriminierung nicht ins Stadion gehört. Es gab wohl ziemliche diskriminierende, rassistische Äußerungen aus dem Publikum, was wohl sehr deutlich zu hören gewesen sein muss, wenn man sich wenn das Heimteam bei seinem ersten MLS-Heimspiel sich dazu entscheidet oder das so sehr hört, dass die gezwungen sind, das auf die Leinwände zu bringen, das heißt schon viel und macht ehrlich gesagt auch keine Werbung für die Fans von.
Na gut, es war eh nur von San Diego. Ein Vollidiot, sagen wir es mal so wahrscheinlich. Oder?
Nee, egal,
selbst eine Vollidiot ist ein Vollidiot zu viel, Vincent.
Und ich habe gerade nochmal nachgesehen, waren wohl mindestens homophobe Beleidigungen. Ich habe eine Ahnung, was in welche Richtung es geht. Und es gab ja noch eine andere Partie, nämlich Houston. Die haben ja zu Hause Miami in Empfang genommen. Und alle Teams freuen sich ja, wenn Miami kommt, weil dann kommt der Messi und dann kommen ganz viele Zuschauer und man verkauft ganz gut. Houston hatte das Problem, es war schon vorher angekündigt, dass Messi nicht mitkommen wird. Der ist auch gar nicht erst mit nach Houston geflogen. Und daraufhin hat Houston vorher schon bekannt gegeben, dass sie A, keinen Einfluss auf auf die Aufstellung des Gegners haben und B, diejenigen, die sozusagen hinkommen, bekommen dann auch Freikarten für eines der nächsten Spiele. Darüber wird sich so ein bisschen lustig gemacht, aber ehrlich gesagt, das haben auch andere MLS-Teams schon gemacht, wenn Messi nicht kam. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil eigentlich ist ausverkauft oder vielleicht sogar fast ausverkauft, ich weiß nicht, wie viele Tickets sie verkauft hatten. Zumindest ist es gut gefüllt, kennt Houston ja sonst nicht so sehr. Und dann kommt die Meldung, dass der Spieler, für den alle da sind, dann am Ende doch nicht kommt. Weshalb natürlich die Sorge besteht, dass du zwar 30.000, 40.000 Tickets verkauft hast, am Ende dann aber trotzdem nur 13.000 da sind. Also versuchst du trotzdem Werbung zu machen. Es gab aber bei, ich glaube, Elf Freunde war es, einen sehr guten Kommentar. Und der fasst das Ganze ganz gut zusammen. Der Moment, wenn ein Spieler nicht nur größer als der Club, sondern größer als die ganze Liga ist.
Ja gut, das war ja eigentlich schon fast klar, wo er dann hingewechselt ist.
Ja, absolut.
Ja, man darf ja nicht vergessen, es gab nach dem Spiel eh noch ein kleines Handgemenge zwischen den zwischen dem Spieler von Houston und Miami und am Ende gab es eine rote Karte noch für Miami für wie heißt er? Der Chaot? Ian Frey. Ja. Bisschen abgehoben. Unsportlichkeit. Richtig so, dass man rot zeigt, gehört nicht auf den Platz. Und wir machen ein kurzes Päuschen und reden dann nochmal über die einzelnen MLS-Teams im Schnelldurchlauf. Bis gleich auf meinsportpodcast.de.
Sie war ein Tennis-Wunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin, doch mit 18... verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wir sind zurück aus unserer hoffentlich letzten Pause hier bei Folge 221. Wird halt wieder ein bisschen länger. Dafür haben wir natürlich auch sehr viel Content für euch. Und der letzte Part unserer Folge besteht jetzt darin, wir unterhalten uns über die Teams, bewerten vom Sofa, vom Stuhl, vom Aufnahmestudio aus, wie sie denn transferiert haben. Die ersten 7 Teams aus dem Osten hatten wir letzte Woche schon. Nun folgen die nächsten Teams. Angefangen mit dem Sieger der Supporter Shield, Inter Miami. Haben wir einiges an Geld, zumindest vergangenes Jahr, ausgegeben. Dieses Jahr sah es anders aus. Sie haben ein paar Abgänge. Vincent, du als unser Transferexperte. Was haben die denn gemacht?
Ja, die haben ein bisschen aufgerüstet. Ich würde sagen, die haben vielleicht einen Ticken verjüngert, viel nicht. Zum einen auf der Trainerposition natürlich mit Javier und Mascherano haben sie jetzt einen ehemaligen Barca-Spieler natürlich an der Seitenlinie. Passt ja perfekt. Er hat ja damals auch mit Messi, Busquets, Alba und Suarez bei Barca gespielt. Also von dem her kennt man, ist er ja auch Argentinier. Sonst hat man noch von Portugal Telasco Segovia geholt, 21-jähriger Venezolaner, 2,5 Millionen. Hat jetzt ja auch schon in 2 Spielen 3 Tore geschossen. Dann hat man noch aus Uruguay einen Uruguayer aus der chilenischen Liga für knapp 2 Millionen IV geholt mit Maximiliano Falcon. Und ich glaube, aus Argentinien hat man noch einen 23-jährigen Außenverteidiger mit Gonzalo Lujan sich geangelt. Und ich überlege gerade auf Fafa Picor, ob der nicht schon letzten Sommer kam oder jetzt im Winter, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Genau. Und sonst noch Rocco Rios Novo, ein Ersatztorhüter. Der kam per Laie von Lanús, Argentinien, war aber letzte Saison bei Phoenix Rising, oder Anne?
Ja, genau. Da war er Stammtorhüter vor Patrick Rakowski. Das ist ein sehr junger Spieler, der ist erst 22.
Auf der
also
Abgangsseite hat man natürlich Ersatztorhüter Gisei dos Santos
und
verloren nach San Diego, der ja dort die Nummer 1 ist.
Eigene Art und Weise
sonst
spielen.
Leandro
Allerdings
Campana wechselte zu New England für 2,4 Millionen. Facundo Farias wechselte für 4,4 Millionen in die argentinische Liga. Und dann hat man noch Diego Gomes verkauft für 13 Millionen an Brighton. Also man steht
cool,
tatsächlich bei einem Transfer plus von 16
bist,
Millionen aktuell.
Aber du hast eigentlich die Stammtorhüter
ja, im Großen und Ganzen
in deinem anderen Club.
Der Kader, würde ich sagen,
wechselt jetzt aber halt zu einem MLS-Club
sieht ausgeglichen
und ist da definitiv
also,
nur als Zweiter gesetzt.
Wenn man jetzt mal neutral betrachtet, klar, im Tor hat man Kalender, klare Nummer 1, dahinter Rios Novo, das passt. Die IV, würde ich sagen, ist auch gut bestückt. Man hat dort eben 6 IVs, das geht vollkommen auf. Ob die Qualität von den Innenverteidigern reicht, muss man mal gucken. Ich kenne die jetzt nicht so gut. Ich habe weder die chilenische noch die argentinische Liga irgendwie verfolgt. Man hat halt einen aus der Academy mit Tyler Hall. Ryan Saylor kam, glaube ich, mal aus dem Draft vor 2 Jahren oder so, meine ich. Und dann hat man halt als Top-IV noch Tomas Avilés, der ja schon letzte Saison dort war. Und mal gucken, wie ein Martinez, Falcon, Ian Frey oder Saylor eben dort einschlagen werden. LV passt auch, dort hat man Alba, dahinter Noah Allen, der ja letzte Saison schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Rechts hat man dann eben Lujan geholt. Man hat noch Weigrand und Boatwright. Also man ist dort auch gut aufgestellt. Im Mittelfeld passt auch alles. Ich denke mal, man wird dort mit Busquets natürlich starten. Man hat einen Federico Redondo und dann hat man noch David Ruiz, Ben Chakrimashi und Segovia eben. Da ist vollkommen alles. Julian Gressel ist ja auch noch Mittelfeld. Oder rechts außen. Und dann, ja, im Sturm vorne Suarez, Messi, Picor, Robert Taylor. Ich finde, Miami-Kader passt. Die Transferphase würde ich jetzt mal in dem Sinn geben, da Miami eigentlich von dem her gut aufgerüstet hat. Die Abwehr muss ich jetzt beweisen. Ich würde dem Ganzen mal eine 2 plus geben. Man hat immerhin 16 Millionen Transfer plus gemacht. Genau.
Ja, und Ion Trey hat ja schon gut eingeschlagen, wie wir jetzt gerade schon besprochen hatten, mit seiner roten Karte.
Er hat schon mal die Härte gezeigt.
Ja. Schon wichtig.
Was ich bei Miami noch interessant finde, das werden wir aber erst in einigen Wochen erfahren, wie es da bitte mit dem Series Cap aussieht. Ich kann mir das einfach partout nicht vorstellen. Also der ist doch schon wieder...
Ich stelle mir eher die Frage, internationale Spieler, hallo? Also ich habe mir gefühlt halb so viele Amerikaner wie alle anderen Teams. Es ist wirklich, die schieben und drehen und tricksen, wie sie wollen. Du hast bei anderen Teams, wie zum Beispiel Toronto oder so, hast du ja fast nur Kanadier oder Amerikaner. Und bei Miami hast du wahrscheinlich irgendwelche schon eingebürgert, dass sie wenigstens einen Pass haben, gefühlt.
Naja, Miami hat schon genug Amis. Die haben halt, Ian Frey ist halb Ami, Jamaikaner ja. Halt. Rios Novo ist auch halb Ami. Noah Allen.
Wenn du wärst, würde ich auch halb Ami.
Die haben halt die ganzen amerikanischen einheimischen Slots sind halt meistens kleinere Spieler, jüngere Spieler oder eben aus der Academy. Morales ist ja 18.
Ja, ich weiß, wir müssen jetzt nicht länger über Miami reden, als uns lieb ist.
Ja. Sind halt Lückenfüller. Julian Kressel zählt ja mittlerweile auch als Ami.
Sag ich aber, ich will dich auch Ami. Aber wir müssen jetzt mal über nicht das Team mit dem besten Kader, sondern über das Team mit dem zumindest marktwerttechnischen schlechtesten Kader sprechen. Und zwar ist das aus Kanada. Das sind die ehemaligen Sieger des MLS Cup, FC Toronto.
Wenn man bedenkt, dass die vor ein paar Jahren eine der wertvollsten Kader hatten.
Und die Back-to-Back im MLS Cup standen. Und sogar dreimal gegen die glorreichen Seattle Sounders gespielt haben und davon nur 33% der Spiele gewinnen konnten, ist es echt ein Weg, der, ja.
Aber
was
soll
ich sagen?
Doch, das ist doch immer so bei Toronto. Dass die haben so Phasen, da geben sie extrem viel Geld für den Kader aus. Dann, also wenn sie Glück haben, so zu Zeiten, wo sie halt so oft im MLS Cup waren, waren sie logischerweise auch erfolgreich, weil da das Team irgendwie zusammengematcht hatte. Ich glaube, vorletzte Saison war es, da haben sie ja nochmal so viel Geld, oder letzte Saison, haben sie wieder so viel Geld in den Kader geblasen gehabt. Da ist es komplett krachend scheitern gegangen. Und jetzt ist halt mal wieder so eine Phase, man muss sparen, die Zeiten sind hart, der Zoll ist hoch.
Ja, das so, man muss ja immer schauen, als erstmal Ende des Monats gibt es ein Transfermarkt-Update. Vielleicht sieht die Welt dann schon anders aus. Wer weiß, wie es ausschauen wird. Aber wie du gesagt hast, die drei wertvollsten Spieler sind halt zusammen 10 Millionen wert. Und das hast du bei jedem anderen Team mit 2 Spielern vermutlich schon erreicht. Und das ist einfach die Sache. Klar, Marktwert ist nur eine Zahl und so weiter. Aber man hat es in der vergangenen Saison gesehen, wo die Reise hingeführt hat für Toronto. Und wie du sagst, Anne, das ist ein Verein. Es gibt Jahre, da haben die einen guten Kader, da spielen die oben mit, da investieren die auch für guten Profit, auch für guten Erfolg. Und dann gibt es halt jetzt Jahre wie die Saison und auch schon letzte Saison, wo halt furchtbar war.
Der ist auf dem Transfermarkt, ist halt auch kaum was passiert. Die haben 1,5 Millionen eingenommen und 240.000 ausgegeben, also ein Plus von 1,28. Wen sie verkauft haben, das sind halt an der Hand 3 Spieler. Einmal Marshall Rutti und Prinz Osei Owusu, der Deutsche, beide nach Montreal. Und dann halt Thiago Andrade in die japanische J-League. Und dann ging halt noch Shane O'Neill, glaube ich, ablösefrei und Serviana. Und ja, gekommen ist von der U21 von Arsenal Zane Morales, Innenverteidiger, muss ich mal beweisen, mal gucken. Ablösefrei Henry Wingo von Fenerbahce aus Ungarn. Und dann hat man, glaube ich, noch, wenn ich mich nicht täusche, den Norweger Brynt Hylsen geholt von Midtjylland, aber per Laie. Also ja, das war's halt auch schon. Kader, Qualität würde ich sagen, vom Kader ist nicht stark, unterirdisch, fast Kansas-Niveau. Sonst von der Anzahl der Spieler, der Kader ist groß, aber wie gesagt, es fehlt halt einfach die Qualität. Ich würde sagen, man hat jede Position gut aufgefüllt. Also es ist nicht irgendwo, dass die irgendwo Engpässe hätten auf eine Position. Aber wie gesagt, die Qualität fehlt halt. Und deswegen würde ich dem Ganzen einfach... Gebe ich dem eine 4- oder eine 5?
Ich gebe den ausreichend. Es ist ausreichend, die haben nicht viel investiert, aber das haben die nie gemacht. Also, Toronto hat nie viel investiert in Transfers in den letzten Jahren. Das kann man nachschauen. Also, die letzten 5-6 Jahre haben die nie groß Geld ausgegeben. Deswegen ist es ausreichend. Die haben, wie du gesagt hast, die Position aufgefüllt. Die werden ihre Spiele gewinnen, die werden mehr Spiele verlieren. Und am Ende des Tages werden sie vermutlich um den Strich kämpfen oder unterhalb stehen.
Ja. Leute, was gibst du denn für eine Note?
Eine 4.
Ja. Ja, wie gesagt, Ablösesummen zahlen die nie viel. Die haben halt viele Gehälter. Die haben zum Beispiel in Insignia Bernadeschi ja damals auch ablösefrei geholt. Ich denke mal, die würden halt viel Gehälter fressen haben. Aber sonst, ja, Ablösesummen ist es alles ziemlich wenig. Aber gut, dann haben wir Toronto Club auch hinter uns.
Ja, und jetzt kommt tatsächlich das Team, was gegen Anes Red Bulls verloren hat. Und zwar ist das Nashville SC. Irgendwie jedes Jahr eine Wundertüte. Man weiß nie, was man bekommt. Dieses Jahr haben sie nochmal ein bisschen Geld investiert in Spieler. Und
ja, nur ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Man darf ja mal ein bisschen investieren, in meinen Augen. Die hat auch ein paar Abgänge, aber ich glaube jetzt nicht irgendwie... Ja, jetzt so die Hochkarate. Also kam es ja nicht zu Millionentransfers. Klar, Lucas McNaughton kann man sich drüber streiten. Geht zu DC United. Sean Davies. Kennt die MLS. Geht zum Titelverteidiger der Galaxy. Und Shaq Moore, der die rechte Verteidigung beackert, geht zu FC Dallas. Das sind halt nur ein paar Transfers als Jahr. Ablösefrei, dann über den Draft verloren und so weiter. Das sind so klassische Transfers, wie man sie halt aus der MLS kennt. Aber... Es ist ein Geben und Nehmen an der MLS. Die verlieren Spieler und die holen sich halt dafür Spiel. Und für Nashville natürlich aber auch bessere Spieler. Also sie haben ja aus der schwedischen Liga eingeholt. Ahmed Kwasim ist halb Schwede, halb Däne. Bjark hat die rechte Außenseite. Für die Sechs haben sie Matthew Cochran geholt aus der USL Championship. Wird sich zeigen, sie haben 100.000 dafür auf den Tisch gelegt. Anne, du als Sideline-Podcast-Inhaberin, kannst du was zu Matthew Cochran sagen?
Ganz, ganz junger Spieler. Sehr, sehr hoffnungsvoller Spieler. Hatte zuvor bei wem war's?
Birmingham hat er gespielt.
Schon bei Birmingham gespielt. Aber auch noch nicht so lange. Also der hat noch nicht so wahnsinnig viel Profi-Erfahrung. Hat aber trotzdem schon erste wirklich sehr gute Akzente auch gesetzt. Ich weiß aber noch nicht, ob eventuell der Schritt zu früh war. Muss man mal sehen. Also das ist durchaus ein Spieler, den man im Auge behalten sollte. Aber ich würde ihn jetzt noch nicht zu sehr hypen.
Naja, hat er jetzt in beiden Spielen gespielt, gegen die, oder für Nashville. Sowohl gegen die Red Bulls als auch gegen Nashville. Aber Tore sind natürlich noch nicht gefallen für Nashville.
Sowohl gegen die Red Bulls als auch gegen Nashville.
Ja, es tut mir leid. Manchmal bin ich Brain AFK. Meinte natürlich Nashville. Ja, genau, Nashville hat gegen die Red Bulls verloren mit 2-0 und den Season Opener hatten sie gegen New England Revolution. Danke, Vincent, fürs Korrigieren. Naja, also, was soll man sagen? Sie haben ein paar Spieler verloren, aber haben eigentlich im Großen und Ganzen durch neue Spieler auch mutigere Transfers aufgefüllt. Deswegen ist es für mich eine Ja, 2 bis 3. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht befriedigend. Sondern es ist
ich sag,
in Ordnung.
Der einzige belastende Transfer, den sie verloren haben, ist halt McNaughton. Finde ich schon starken IV. Haben sie jetzt nicht direkt einen neuen IV geholt. Ich glaube, per Laie ist noch einer gekommen, aber auch jetzt kein großer Name.
Ja, aber sie haben noch Walker Zimmerman, darfst du nicht vergessen, und Jack Mayer.
Ja, das ist absolut. Also die Stamm-IV, die steht trotzdem noch. Und wie gesagt, ob oder was jetzt eben der Schwede, der Kwasem oder der Jasbeck holen, die ja beide 3 bzw. 4 Millionen gekostet haben, wird sich beweisen, sind auf alle Fälle junge Spieler, die was drauf haben könnten. Und sonst, der Kader sieht auch hier top aus. Also ich sehe da jetzt auch keine Position, wo man sagt, da ist man jetzt unterbesetzt oder so. Deswegen, ich würde denen ja auch eine schöne, ja, die haben auch ein bisschen Transfer, ne, die haben sogar Transfer minus. Da gebe ich denen eine 3 plus.
Bei Nashville ist mir eine Sache aufgefallen. Der Transfer von Sean Davis ist interessant, weil Sean Davis war ja damals bei den Red Bulls, war dort sogar Kapitän gewesen und wechselte dann freiwillig zu Nashville. Damals ja mit dem sehr großkotzigen Satz, weil er quasi um die Meisterschaft spielen will. Das hat er mit Nashville nie. Und jetzt ist er zur Galaxy getradet worden. Und was ihm da bei der Galaxy passiert, wird aber sehr interessant werden, weil er ist ja als durchaus auch einer der größeren Spieler damals zu Nashville gekommen, hat also auch ziemlich ordentlich verdient. Die Galaxy hat aber ein Problem, nämlich ihren Salary Cap, der einen Sean Davis eigentlich nicht mehr aushält. Und dementsprechend gibt es die Meldung, wie gesagt, die Spielergehälter sind ja noch nicht öffentlich, aber es gibt die Meldung, dass sie seinen Vertrag, weil sie die Möglichkeit haben, ordentlich nach unten gedrückt haben, sodass er jetzt erheblich weniger verdient.
Ja, das wird echt nochmal interessant.
Yep, da wird sich zeigen, wo die Reise hingeht. Komm, unsere Reise geht von Nashville tatsächlich zum Team, das im Auftaktspiel 0-0 gegen Nashville gespielt hat. New England Revolution. Ist ja auch jedes Jahr, wie ich finde, so eine Wundertüte. Mal ein bisschen mehr wert, mal ein bisschen weniger wert. Charles Chill ist ja auch schon ewig mit dabei. Wird sich zeigen, wie stark er diese Saison weiterhin performt. Der MVP von vor 3 Jahren. Was Transfers angeht, haben die ja ordentlich in die Tasche gegriffen.
Die haben fast den kompletten Kader umgekrempelt, muss man sagen.
Davon noch einmal.
Also, ja, und ich glaube, New England schadet das im Großen und Ganzen nicht. Zum einen haben die per Laie einen alten Bekannten zurückgeholt, nämlich Noel Book, der ja zu Southampton gewechselt ist, der U21, der ist jetzt per Laie wieder zurück sozusagen. Auch erst 19, aber das ist ja damals, hatte er eine starke Saison. Man hat ja, weil Uruti weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob der schon letzten Sommer kam oder jetzt erst in diesem Winter. Für 6,2 Millionen hat man dann noch Luca Langoni geholt von den Boca Juniors, 22-jähriger Argentinier. Dann hat man Eli Feingold geholt von Maccabi Haifa für 2,6. Leandro Campagna, also schon vorhin angesprochen, von Inter Miami für 2,4. Alassane Youssouf von Royal Antwerpen auch für 2,3. Fofana für 1,7 von Aumil. Und Ceballos von Fortaleza aus Brasilien für 1,7. Und dann noch ein paar ablösefreie Transfers wie die erfahrenen Spieler von San Jose, Jackson Duell und Tanner Beeson, die ja reichlich MLS-Erfahrung haben, finde ich auch keine schlechten. Und als Ersatzkeeper Alex Bono kann man auch mal mitnehmen.
So als
und
Bonus.
Und auf der Abgangsseite
So als Bonus.
Genau so. Und auf der Abgangsseite hat man eben das 19-jährige Talent Ismir, jetzt muss ich richtig den Namen aussprechen, Barak
Tarjetschif. Ach du Scheiße. Es war falsch. Ich versuch's aber nicht nochmal. Der ging für 3 Millionen zu Eindhoven plus Bonis. Dann hat man noch Deion Jones an Columbus für 500.000 verloren und Henry Kessler, der zu St. Louis City ging. Und sonst Mac Anthony Kay ging zu San Jose. Ich sehe gerade, 4 Spieler sind zu San Jose gegangen. Das muss ein Trade gewesen sein.
Ja, was auch.
4-2, krass. Also Kay ging zu San Jose, Dave Romney ging zu San Jose, Ian Harkes und Earl Edward Jr. Und Niklima. Nee, Niklima war schon früher, oder? Ach, puh. Ja, also 4 ging nach San Jose auf alle Fälle. Aber großer Kaderumbruch. Mal schauen, was Kyle Porter daraus macht. 2 Spiele, 1 Punkt. Ist okay in den ersten Spielen, finde ich. Die ersten 3 Spiele sind eh Anarchie. Wenn ich den Kader jetzt so angucke im Großen und Ganzen, auch hier sind jetzt keine Positionen, wo ich sage, die sind unterbesetzt, was man vielleicht sagen könnte. Links außen könnte man vielleicht noch ein bisschen breiter stehen im Kader. Da hat man jetzt nur einen gelernten Spieler mit Chanchley und der ist aktuell verletzt. Ich weiß aber nicht, ob jetzt die auf rechts außen oder ein Stürmer da auch links aushelfen kann. Wahrscheinlich schon. Sonst andere Positionen, finde ich, sind alle tipptopp besetzt. Man hat eine Transferbilanz von minus 11,9 Millionen, also fast minus 12 Millionen. Muss schauen, wie es sich entwickelt. Ich würde dem Ganzen einfach mal so eine 3 plus 2 minus geben, je nachdem, wie sie sich entwickeln. Aber im ersten Moment hört es sich jetzt nicht mal schlecht an, was sie da so gemacht haben.
Die Frage ist halt, ist das schön und gut, dass du ein Transferminus mal von 12 Millionen hast? Darf das schon was sein? Du hast einen Youngster abgegeben, du hast dir sehr viele Spieler geholt, auch sehr viele potenzielle Stammspieler, wie zum Beispiel in der Verteidigung. Wenn die eingespielt sind und alles gut läuft und Friede, Freude, Eierkuchen, dann reden wir hier über einen der besten Transferfenster von einem Team, wo man eine glatte 1 geben muss. Das wird sich aber jetzt zeigen. Stand jetzt kann ich diese 1 definitiv nicht geben, weil halt einfach erst 2 Spieltage rum sind. Hier und jetzt gebe ich dem Ganzen aber eine 2, weil ich doch der Meinung bin, dass die Refs vieles gut gemacht haben. Sie haben die Position, wo Defizite waren in der vergangenen Saison, verstärkt. Natürlich auch ein paar Abgänge gehabt, aber wie du gesagt hast, der Bosnier mit einer Weiterverkaufsbeteiligung und Bonizahlungen. Deswegen bleibe ich da bei einer 2.
Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht so positiv. Ich finde, also sie haben sich auf jeden Fall gute Spieler geholt. Das steht außer Frage. Finde aber trotzdem im Großen und Ganzen ist der Kader noch nicht wirklich gut. Also vielleicht überraschen sie ja auch, aber meine Erwartungen sind gerade noch nicht besonders hoch. Was eben sich auch so ein bisschen daran zeigt, dass die ersten beiden Spiele jetzt noch nicht so waren, wie sie sein könnten. Gut, das eine Spiel haben sie nur 0-1 verloren gegen, ich glaube, die Cougars. Aber trotzdem ist da noch, also ich vermute, die Verteidigung könnte durchaus noch Probleme verursachen. Bei der Torhüterposition bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, in welche Richtung es da gehen wird. Also die Refs sind so eine richtige Wundertüte, die du dir für viel Geld am Kiosk gekauft hast und trotzdem aber nicht so richtig weißt, sind jetzt die Sachen, die du da zusammen reingemischt hast, funktionieren die zusammen oder nicht? Und ich glaube, das trifft bei den Refs von den meisten Teams so am größten zu.
Ja, klar, also der Kader muss ich jetzt halt erstmal einspielen. Da muss man mal gucken, was der kann und wie die Qualität dasteht. Wie gesagt, wenn man jetzt rein die Transfers bewertet, sind das jetzt an sich keine schlechten Spieler, müssen sich nur beweisen. Torwartposition finde ich auch mit am kritischsten. Ich finde sowohl Bono als auch Ivacic, beides Keeper, die zwar schon viel MLS gespielt haben jetzt, aber die mich nie wirklich komplett überzeugen konnten. Also es sind beide Keeper, die haben immer ihre Fehler oder ihre Wackler drin. Aber jetzt sind halt auch schon 30 und 31, also
jetzt schauen wir doch mal an.
Ist kein Alter.
Die Refs haben für mich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, den schlimmsten, wirklich, der ist aus der Hölle, der Spielplan. Die haben gegen Nashville gespielt, auswärts. Erster Spieltag ist in Ordnung, 0-0. So, dann haben sie zu Hause gegen die Crew gespielt. Crew, ekliger Gegner. Dann spielen sie nächste Woche gegen Philadelphia. Philadelphia, absolutes Baller-Team vorne. Kannst du da natürlich erst Reißprobe für die Verteidigung. Die Woche drauf gegen New York City SC, auswärts. Wird sich zeigen, eigentlich auch immer eklig. Dann kommt der MLS-Cup-Finalist, die New York Red Bulls. Die Woche drauf Cincinnati auswärts, Atlanta auswärts. Dann hast du wieder New York City FC. Und dann Ende April hast du mal Charlotte, einen Gegner, wo du wirklich sagen kannst, hier den kannst du schlagen. Also, wenn es hier hart auf hart kommt, dann reden wir hier über ein Team, wo Ende April 5 Punkte hat und auf dem letzten Platz ist. Und dabei ist es ja gar nicht mal so schlecht vom Kader her.
Aber das sind jetzt alles Eastern Conference Teams gewesen. Das heißt also, es war klar, dass sie gegen diese Teams spielen würden. Ihr Vorteil allerdings ist, dass sie sehr früh gegen diese Teams spielen, wo ja auch diese Teams noch nicht eingespielt sind und sie da in meinen Augen durchaus noch die besten Chancen eigentlich hätten, da anzugreifen und Punkte mitzunehmen.
Es kann so oder so sein, definitiv. Also,
je später
wie
es stattfindet, desto schlimmer. Und das bedeutet ja im Übrigen auch, dass sie dann höchstwahrscheinlich, ich habe jetzt nicht den Spielplan zum Ende der Saison im Kopf, aber vielleicht schließen sie die Saison dann nochmal gegen die in Anführungsstrichen leichteren Teams ab, sodass man da zum Ende nochmal ordentlich Punkte sammeln kann.
Toronto, Philly, Atlanta, Miami, Chicago. Nein, du hast natürlich recht. Ich meine, wenn du am Anfang gegen die Teams spielst, dann hat das schon seinen Vorteil theoretisch, aber wenn du halt schlecht in die Saison startest, nicht jeder legt in 2016 einen Run hin wie die Seattle Sounders, darf man auch nicht vergessen. Und wenn du am Ende April mit 5 Punkten dastehen solltest oder 4 Punkten, dann stellt sich hier ganz schnell die Trainerfrage. Und da kann ja Caleb Porter nicht mal was dafür, wenn du halt einfach starke Teams als Gegner hast.
Aber der Vorteil ist doch, wenn du die starken Teams am Anfang der Saison gleich als Gegner hast, dann siehst du dort am besten, an welchen Positionen du noch Leute brauchst. Und dann nimmst du das Sommertransferfenster, was in meiner Meinung eh das bessere Transferfenster ist.
Ja, aber das
war's
ohne Caleb Porter, weil er hat das Team mit aufgestellt.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Caleb Porter so schnell feuern. Ich glaube, die Refs sind da schon widerstandsfähiger. Und dann holst du dir im Sommertransferfenster noch die Position, die du brauchst. Also von daher ist es in meiner Meinung sogar besser, wenn du gegen die stärkeren Teams anfängst und dann so zur Mitte der Saison dir die schwächeren Teams holst, wo du dann natürlich schön Punkte sammeln kannst und wo dann die Sommertransfers sich noch ein bisschen einspielen können.
Ja, schauen wir mal, was wird. Würde ich sagen, wir müssen ja jetzt hier uns nicht länger auf irgendwelche zweitklassigen Teams fokussieren. Boah, ich hoffe nicht, dass die Refs gegen die Sounders spielen. Das ist schmerzhaft. Nein, Spaß beiseite. Wie dem auch sei, wir sind jetzt schon bei einer Überlänge. Heißt, würden wir jetzt die anderen Teams noch behandeln, dann würde das zumindest für die Folge den Rahmen sprengen. Habt ihr noch was zu den Refs?
Nope.
Wunderbarski. Dann würde ich sagen, beenden wir hier Folge 221. Nächste Folge ist dann eine Schnapszahl, mal wieder nach all den Jahren. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund, geht nämlich gerade eine Grippewelle rum. Deswegen wäre es ungünstig, wenn ihr krank werdet. Klar, hättet ihr mal Zeit für unsere Folge. Ansonsten schaltet auch kommende Woche dann wieder ein bei einer weiteren Folge hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Bis dahin, bye bye.
Ciao.
Aus die Maus.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.